Radiosendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Und da Serena im Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Power Level 7. Unser heutiges Thema ist, wie Konsens zur wichtigsten Design-Herausforderung für Magic wurde.
Genau, und es lohnt sich immer wieder. Das ist ja auch eine der Grundlagen unseres Podcasts, auf andere Hobbys, Interessen, Nerdtümer zu gucken und zu sehen, was dort so passiert und auch, was wir von da mitnehmen können. Und heute haben wir uns entschieden, mal einen Blick auf Magic the Gathering zu werfen, wobei ich das Spiel schon seit den 90er Jahren regelmäßig spiele und verfolge, während Serena gar keinen Zugang dazu hat.
Das ist korrekt. Ich habe, glaube ich, so zweimal bei einer Runde zugesehen. Und das ist ja alles, was ich damit getan habe. Ich bin allerdings nicht komplett unberührt, würde ich sagen, weil es ist ja nicht so, als würdest du heute zum ersten Mal darüber reden mit mir.
Nee, es kommt immer wieder vor. Wir haben in unserer Herr-der-Ringe-Folge auch schon ausführlicher über die Umsetzung dort gesprochen. Aber heute schauen wir uns eben an, was da eben im Design gerade passiert und wie sich da auch Dinge verändert haben. Und es ist ein bisschen ein Reacts-Format. Also im Grunde reagiert Serena als Spieldesignerin und Rollenspielautorin auf ja, Dinge, die in Magic gerade passieren oder Entscheidungen, die da getroffen wurden. Aber ja, lass uns vielleicht kurz einen Überblick bringen für Magic. Leute da ähnlich unbefangen sind wie du. Es ist das mit erfolgreichste und vor allen Dingen auch erste Sammelkartenspiel, wurde von Richard Garfield in den frühen 90ern entwickelt und ist ja das Spieldesign, das den Reichtum von Wizards of the Coast begründet hat. Und eben Flavor ist es ein Fantasy-Spiel, wo sich zwei mächtige ja, Gestalten gegenüberstehen und Länder kontrollieren, um da die magische Energie, das Mana herauszuziehen und dann Kreaturen zu beschwören und Zauber zu wirken, um ja einander zu besiegen. Und prinzipiell geht es darum, einen Lebenspunktezähler auf Null zu bringen bei GegnerInnen. Und jede der Karten hat halt ein eigenes Regelelement. Da stehen dann eben Dinge drauf, die sie macht. Da es mehrere 10.000 Karten gibt, ist Magic mittlerweile das komplexeste Brettspiel oder Gesellschaftsspiel der Welt, einfach weil jede Karte eben weiteren Regeltext hinzufügt. Und ja, ein paar Dinge, die eben relativ genial im Ursprungsdesign sind, ist zum einen natürlich, wie es sich verkauft. Also Magic wird halt nicht so verkauft, dass man von Wizards of the Coast direkt die Karten bekommt, sondern man bekommt zufällige Zusammenstellungen, sogenannte Booster, in denen dann eben Karten verschiedener Seltenheiten drin sind und aus der eigenen Sammlung kann man ein Deck bauen. Mittlerweile, auch dank Internet, gibt es da einen großen Sekundärmarkt, wo man die Karten auch direkt von anderen Leuten, die die irgendwann mal aus Boostern gezogen haben oder von Läden, die das gewerbsmäßig machen, erwerben kann. Aber ja, dass es eben gesammelt werden kann und jedes Spielelement so zufällig verteilt ist, sorgt auch dafür, dass eben Leute immer wieder, ja, im Grunde Lootbox-mäßig diese Booster kaufen.
Ja, eine schöne Idee auch, die Inhalte deines Spieles als Sammelgegenstände zu verkaufen von Anfang an. Also es geht ja nicht nur darum, sich ein gutes Deck zusammenstellen zu können, sondern viele wollen ja auch einfach bestimmte Karten haben oder Designs sammeln, etc.
Ja, manche sagen auch, dass es eben zu nah ein Glücksspiel ist und unmoralisch und ähnlich wie Lootboxen eigentlich kapitalistischer Quatsch und dass man ja Kartenspiele anders veröffentlichen sollte. Mhm. Und das ist jetzt auch keine Kritik, die man komplett von der Hand weisen kann.
Ja, den Glücksspielanteil hat es ja einfach schon.
Also, wenn man eben auf Booster setzt.
Ja. Man bekommt halt immer irgendwas. Es ist kein, es ist halt wie so ein Glücksspiel auf dem Karneval. Im Zweifel bekommst du Scheiße, die du nicht gebrauchen kannst. für die du Geld ausgegeben hast, aber immerhin bekommst du immer was. Aber um das zu bekommen, was du tatsächlich haben möchtest, musst du halt entweder auf den Zweitmarkt gehen und es von anderen abkaufen, für wahrscheinlich deutlich mehr Geld, als so ein Booster kostet. Oder musst so viele Booster kaufen, bis du das bekommst, was du möchtest.
In Wirklichkeit kommst du eigentlich immer, wenn du die Booster nicht kaufst, für einen Spielwert, weil man kann mit diesen Boostern auch direkt spielen, kommst du besser dabei weg, auf dem Zweitmarkt einzukaufen.
Ja, das hab ich mir gedacht.
Ja, das ist eine der Designgrundlagen, die halt eben Imperium von Wizards begründet haben, das in der Spielebranche ziemlich seinesgleichen sucht. Und das Spiel hat halt auch ein Ressourcensystem, das durch einen Anteil von Ressourcenkarten im Deck bestimmt. In diesem Magic heißt das Länder. Und man hat eben einen bestimmten Teil davon, den man ins Deck mischt und versucht halt, es so zu treffen, dass man genug Länder zieht, aber auch genug Karten, die Dinge machen. Und dann gibt es halt verschiedene Farben von Karten, die mit verschiedenen Farben von Ressourcen bezahlt werden. Kennt man unter anderem auch von Pokémon und eben vielen anderen Spielen, die nach Magic entstanden sind und da Grundlagen kopiert haben. Und ja, Magic Design ist auch für Rollenspiel und Computerspiel durchaus einfach vorbildlich gewesen und auch viele Indie-DesignerInnen berufen sich immer wieder auf Magic. Also Avery Alder und Jay Dragon sind auf jeden Fall Leute, die das konsumieren und auch Mark Rosewaters Making Magic-Kolumne folgen. Mark Rosewater ist der Chefdesigner von Magic und schreibt im Grunde über Designentscheidungen die ganze Zeit. Ein Podcast ist eigentlich ein Spiel von der Größe oder ein Franchise von der Größe, glaube ich, das Einzige, wo man so sehr unter die Haube schauen kann, indem er so viel offenlegt. Und das ist, finde ich, als Spieldesign-Ressource durchaus interessant, einfach zu sehen, wie die Leute da entscheiden.
Ja. Ich meine, wir machen es auch ein bisschen, aber für kleinere Spiele. Aber es ist auf jeden Fall spannend, sowas zu mitkriegen zu können, wenn man genauer reingehen möchte und auch vielleicht genauer verstehen möchte, wie welche Entscheidungen getroffen werden. Und vielleicht auch noch mehr verstehen möchte, wie sein Spiel funktioniert.
Ja, bei das Schwarze Auge zum Beispiel gibt es halt auch immer wieder mal Werkstattberichte, wo über Entscheidungen gesprochen wird und auch Streams und so. Aber es ist halt nicht, als hätte zum Beispiel Alex Spohr jetzt eine seit Jahren laufende Kolumne, wo einfach wöchentlich darüber gesprochen wird, Designphilosophie auch rausgebracht. Und ich sehe auch viel Qualitäten, was Design angeht bei Magic, aber bevor wir hier komplett in Lob ausarten, ich möchte natürlich noch mal darauf hinweisen, dass Wizards of the Coast auch kein Unternehmen ist oder Hasbro, zu dem sie gehören, dass man jetzt so vorbehaltlos gut finden muss. Mhm. Die haben schon, weil jemand Karten gespoilert hat, die Pinkertons dem auf den Hals gehetzt, entlassen teilweise ohne erkennbare Gründe Leute, haben jetzt die Förderung von einem Nicht-Männer-Turnier eingestellt in der Zeit, wo Trump gewählt wurde. Also sind schon halt einfach eine Firma. Mhm. Wir haben in der Folge über Cyberpunk und Black History Month auch schon drüber gesprochen, was da halt so intern läuft. Ich möchte jetzt auch diese Folge nicht damit verbringen, alle Kritik an Wizards sozusagen wieder aufzuwerben, sondern hier über Design zu sprechen, aber einfach damit ihr wisst, dass man die auch nicht abfeiern muss grundsätzlich und dass wir uns bewusst sind, dass das keine unproblematische Firma ist, dieses Franchise heute betreibt.
Korrekt. Aber wir wollen uns eben in dieser Folge zumindest auf das Design von Magic und die Designveränderungen, die es in den letzten Jahren gab, vor allem beziehen.
Genau, weil da gab es einen großen Trend weg vom Wettbewerbsspiel, das klar auf Sieg ausgelegt ist und wo sozusagen der Traum der allermeisten ist, gut genug darin zu werden, um Turniere zu spielen, hin zu einem Spiel, das eher das gemeinsame Erleben in den Mittelpunkt stellt. Und eine wichtige Veränderung dabei sind Formate, die man Magic spielen kann, weil Magic hat viele verschiedene Spielvarianten, bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, Magic ist eigentlich eine Engine, in der viele kleine Spiele Platz haben. Und oft unterscheidet sich halt, wie man da spielt, in den Regeln für den Deckbau, also wie man sein Deck baut. Bei den allermeisten Formaten bedeutet das, man hat ein Deck aus 60 Karten, wobei jede bis auf Ressourcenkarten nur viermal enthalten sein darf. Also es gibt Varianz, aber man kann schon durchaus kontrollieren, was das eigene Deck mit welcher Wahrscheinlichkeit herstellt. Und dann gibt es halt Formate, die das verändern. Zum Beispiel gibt es Limited-Formate, wo man eben diese Booster-Packs aufreißt und aus einer bestimmten Anzahl von Boostern dann sein Deck baut oder aus diesen Boostern ein Deck zusammen draftet. Und da ist es dann eben, dass man 40 Karten als Minimum des Decks hat und so viele Karten reintun kann, wie man eben aus dem Booster gekriegt hat von einer Karte. Und gerade ist ein Format, oder in den letzten Jahren ist ein Format zum größten geworden in Magic, das Varianz umarmen möchte. Es handelt sich bei dem Format um Commander, das möchte 100 Karten haben, bei denen jede bis auf die Ressourcenkarten nur einmal vorhanden sein darf. Und es hat zudem noch ein paar andere Deckbauregeln, die dabei sind. Jedes Deck wird von einem Commander angeführt, den man immer zur Verfügung hat. Also da wird die Varianz ein bisschen rausgenommen, dass man eine Karte immer hat. Und das sind legendäre Kreaturen. Also es gibt bei Magic, wie gesagt, schon Kreaturen. Und das ist dann eben eine spezifische Kreatur. Die legendären haben halt meist Namen und sind irgendwie cool hervorgehoben, stellen eine Persönlichkeit dar. Also es ist Krenko, der Goblin. Und er ist ein Gangsterboss und nicht, das ist ein Goblin.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, die Commander haben eben auch Farben. Meistens mehrere.
In der Regel. Also jede Magic-Karte hat halt Farben im Grunde. Und es gibt halt 5 davon. In Commander kann man nur Karten spielen, deren Farben übereinstimmen mit der des eigenen Commanders. Also wenn man den Goblin spielt, der nur rot ist, kann man nur rote Karten reinnehmen. Und wenn man eine Karte spielt, die jetzt 5 verschiedene Farben hat, dann hat man halt Zugriff auf alle Karten.
Also man braucht auch schon einiges an Kartenauswahl, um ein Commander-Deck zur Verfügung, also aufstellen zu können.
Ja, durchaus. Also ich würde sagen, wie bei allen Formaten, wenn man nicht Limited spielt und einfach Booster aufreißt, muss man schon mit seinem eigenen Kartenpool, seiner eigenen Sammlung leben oder eben gezielt kaufen, wobei man auch fertige Commander-Decks kaufen kann in großer Anzahl. Da wird viel veröffentlicht, denn wie gesagt, das Spiel, diese Variante ist die beliebteste Art, Magic zu spielen geworden. Und wir haben vorhin von Duellen und so gesprochen. Commander ist im Kern ein Mehrspielerformat. Dort wird mit eher 3 oder 4 Leuten gespielt als eben zu zweit. Und das verändert natürlich auch die Einschätzung von Karten, wie gut die gerade sind.
Ja, ich meine, die ganze Spieldynamik verändert sich, ob man jetzt 1 gegen 1 spielt oder eben 3, 4 Leute alle gegeneinander.
Genau. Unter anderem heißt es, es kann nur noch eine Person gewinnen. Und es ist nicht so, dass man im Grunde, wenn alles gut läuft, 50-50 gewinnt, sondern es heißt, man gewinnt halt nur jedes 4. Spiel. Und es soll ja trotzdem Spaß machen. Und der Spaß kommt entsprechend durchaus aus anderen Quellen und auch aus der sozialen Interaktion und der Zusammenarbeit am Spieltisch, den Bündnissen, die da entstehen und gebrochen werden während eines Spiels. Und das ist, glaube ich, schon, was Commander besonders macht. Es war von Anfang an als ein soziales Format geplant, entwickelt worden. Kommt ursprünglich aus der Schiedsrichterszene von Magic. Also bei den großen Turnieren gab es immer Schiedsrichter, die dabei waren. Und die haben sozusagen auf die Einhaltung der Regeln geachtet, weil komplexes Spiel und all das. Und zwischen den Runden und am Abend wollten die halt auch mal was spielen. Und dann haben sie eben ein Format entwickelt, wo alte Karten auch mal eine Chance haben, wo man mit seinem Nischenkram spielen kann, wo es nicht so hart ums Gewinnen geht. Und das hieß damals Elder Dragon Highlander. Elder Dragons sind halt Karten, das große Drachen, die man da als die Commander, die Anführer des Decks gewählt hat und dann eben Highlander, weil jede Karte darfst du einmal im Deck geben. Sheldon Mannery war da als Designer und Organisator sehr drin beteiligt und hat ja dann viele seiner MitschiedsrichterInnen und dann auch andere Spielende überzeugt, ja, Commander zu spielen. Und das ist immer erfolgreicher geworden. Das ist ein Nischenformat. Es gibt immer wieder mal Spielende, die halt sich überlegen, hey, wie könnten wir Magic noch machen? Aber die wenigsten Formate halten so lange wie Commander und sind so erfolgreich. Das Ganze hat sich so sehr ausgeweitet, dass es irgendwann auch, obwohl es halt aus der Community kommt, zu einer Zusammenarbeit mit Wizards kam, einer direkten. Dabei gab es das sogenannte Rules Committee. Also die Leute, die sich Commander ausgedacht haben, plus Menschen, denen sie vertrauen können im Wesentlichen, haben halt über die Regeln diskutiert von Commander, also Bandlisten, welche Karten gar nicht gespielt werden dürfen, ob sich halt Regeln irgendwie verändern sollen. Und die haben das halt auch mehr oder weniger für sich gemacht. Und als Wizards reingegangen ist und Produkte hergestellt hat, die eben speziell für Commander sind, also, wie ich sagte, Decks, die man fertig kaufen kann, um direkt mitspielen zu können, haben die eben auch mit diesem Rules Committee zusammengearbeitet, aber die auch weiterhin als eben eine Fanvereinigung bestehen lassen. Und das hat aber dazu geführt, dass mehr Leute Commander mitbekommen haben, weil Wizards direkt Werbung dafür gemacht hat. Und das Format ist noch bekannter geworden. Und dann ist Corona gekommen. Und das war der richtige Boom für Commander, weil Leute wollten weiterhin Magic spielen. Und in Läden war es nicht mehr so direkt möglich. Aber Leute haben angefangen, über Webcam Commander miteinander zu spielen. Unterstützt von Spelltable, das ist ein Programm, wo man eine Webcam auf den Tisch richtet oder ein Handy. Und das hat einen integrierten Kartenscanner. Das heißt, wenn man sozusagen auf den gezeigten Bildausschnitt mit den Karten klickt, kriegt man den Regeltext der Karte angezeigt oder einen Screenshot der Karte.
Das, was ich richtig cool finde, du hattest es mir damals während Corona, als du es auch angefangen hast, glaube ich, zu spielen über das Spelltable, ja, mir das erklärt, wie es funktioniert und was du tust. Und ich war so, Moment mal, was? Du kannst die Karten, die du physisch schon gekauft hast, benutzen und sie werden dann ja quasi mit online gezogen und mit angezeigt. Wie cool ist das bitte? Weil ich glaube, vorher wurde ja auch teilweise online Magic gespielt, aber da hattest du dann teilweise das Problem, dass du deine physischen Karten dir nichts gebracht haben, weil du dann noch die Online-Karten brauchst, die dann teilweise auch nur käuflich zu erwerben waren, du also im Zweifel doppelt bezahlen musstest.
Ja, und es gibt ja tatsächlich schon Online-Clients für Magic. Es gibt Magic Online, das ist seit den frühen 2000ern unterwegs und sieht entsprechend aus und fühlt sich entsprechend an. Aber das hat alle Karten drin im Wesentlichen. Mhm. Und das hatte auch Commander schon integriert. Aber du hast halt weniger dieses integrierte Voice-Chat und so. Du hast einfach random Leute im Internet. Der soziale Aspekt geht ein bisschen verloren. Und dann gibt es Arena. Das ist so der modernere Magic-Client. Der hat nicht alle Karten drin und keinen Commander. Der hat keinen Mehrspieler. Mhm. Da kann man nur 1-1 gegeneinander spielen. Auch da ohne, auch nicht mal mit Text-Chat. Das heißt, diese Nische musste halt irgendwie über Stream gelöst werden und Leute haben halt ja angefangen, auf Spelltable Commander zu spielen und das zu streamen. Und es fühlt sich halt mehr an wie, ich bin im Laden und spiele Magic oder ich bin mit meinen Freundinnen irgendwo und spiele Magic. Und so ist Commander halt wirklich beliebter geworden und hat sich durchgesetzt als die Art, Magic zu spielen. Die Turnier Organisation von Magic hat sich in der Zeit auch verändert, möchte ich jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen, was da alles gewesen ist, aber es wurde weniger realistisch, sozusagen größere Turniere mit hohen Einsätzen in der eigenen Umgebung zu spielen. Mhm. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass Leute dann sagen, ach, dann mache ich das Casual-Ding, was Spaß macht und wo ich schnell Mitspielende finde. Das ist ja halt auch so, was ist das beliebteste Format? Das, wo man Leute findet, die mitspielen. Und das kann sich eben ändern. Und dann irgendwann ist es so, dass man für manche Formate gar keine Runden mehr findet und für andere ständig das Angebot hat.
Mhm. Ja, und ich meine, da haben sich halt die äußeren Gegebenheiten geändert. Und auch als sie sich zurückgeändert haben, dass man jetzt wieder in die Läden gehen kann und was auch wieder viel gemacht wird. Ich kenne in Bielefeld 2, 3 Orte, wo einfach regelmäßig Magic-Runden stattfinden und Leute sich einfach auch wieder treffen.
Ja.
Aber auch die spielen jetzt oft Commander.
Genau.
Das hat einfach die paar Jahre, die es nicht möglich war, mal einfach eben in den Laden zu gehen, um zusammen zu spielen, haben das Ganze, ja, die ganze Community verändert.
Ja, und dieser Erfolg ist an Wizards halt auch nicht spurlos vorbeigegangen. Sie drucken jetzt deutlich mehr legendäre Kreaturen, weil das ja jede legendäre Kreatur eine neue Art von Deck eröffnet. Und von ein paar 10 im Jahr ist es jetzt zu so um die 200 im Jahr geworden. Also man kann schon gar nicht mehr den Überblick behalten, wie viele Karten da eigentlich rauskommen. Und es gibt dann halt auch neue Commander, die gedruckt werden irgendwo und dann haben 24 Leute von Deck im Internet hochgeladen. Also da kann man halt wirklich seine eigene Hipster-Nische finden. Ich finde es nicht mal schlecht, dass es viel gibt zur Auswahl.
Ja, es ist, glaube ich, für den Einstieg ist es sehr überwältigend.
Ja.
Also, wenn du anfangen willst mit Magic zu diesem Zeitpunkt, ist es, glaube ich, schwierig, einen Einstieg zu finden.
Ja, eigentlich ist Commander nicht das beste Format, um reinzukommen, tatsächlich.
Hm.
Weil du musst halt auch einfach nochmal 2 mehr Leute im Überblick haben. Was die auf dem Tisch liegen haben.
Ja gut, aber ich finde, das ist gar nicht so das größte Problem. Das größere Problem ist, dir ein Deck zusammenzustellen. Denn vorher war es schon schwierig, quasi den Überblick zu behalten, was deine Karten können und welche Synergien entstehen können und du haben könntest. Wenn du jetzt aber, du hast mehr Karten, und zwar deutlich mehr verschiedene Karten. Denn wenn du vorher 60 Karten hattest, aber du kannst die meisten der Karten hast du vielleicht 4-mal auf der Hand oder mehrere der Karten hast du 4-mal auf der Hand. Das ist eine viel kleinere Menge, wo du den Überblick haben musst, was tut und was du kombinieren möchtest. Wenn du dagegen jetzt 100 Karten hast und jede ist nur einmal im Deck, das ist eine ganze Menge mehr und das ist auch eine ganze Menge mehr, was du vorher wissen musst, um dieses Deck überhaupt zusammenstellen zu können. Und da sehe ich die größere Hürde, weil im Spiel selbst, ja okay, dann spiele ich mein Deck und die ersten 5 Male verliere ich halt, weil ich den Überblick nicht habe. Aber das kriegt man.
Mhm.
Aber erstmal dazu zu kommen, sich ein Deck zusammenzustellen, ich finde, da ist eher die größere, also gut, man kann sie natürlich einfach fertig kaufen zum Einstieg. Aber prinzipiell ist da so, der Punkt zum, ich erstelle mir das selber, was ja, finde ich, auch ein großer Aspekt daran ist, was Commander interessant macht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Format, um sich selber auszudrücken.
Genau, um sich selber auszudrücken, um sich selber was zusammenzustellen, was dein eigenes Ding ist. Und um dahin zu kommen, da braucht man natürlich sehr viel Wissen über das Spiel und das kann man nicht wirklich ja, mal eben lernen.
Ja, also man kann es vor allen Dingen, glaube ich, schwer alleine lernen. Also, wenn man jetzt Leute mit sich hat, dann kann man halt auch zusammen ein Deck bauen und sagen so, hey, ich hätte Interesse an dieser Karte, die spricht mich jetzt einfach ästhetisch an und wir gucken jetzt, was man da macht. Also, das ist eine Option, aber ja, es ist nicht die einfachste. Ich habe jetzt auch in meinem Umfeld ein paar Leute erlebt, die Magic gelernt haben und da ist, glaube ich, Commander wirklich nicht der einfachste Weg.
Ja.
Aber ist halt einer, den viele gehen, weil sie mitspielen wollen. Auch das spielen wollen, was sie im Stream gesehen haben, wovon ihr Freund in den Reden. Und was ich meinte mit den anderen Karten und den anderen Decks, zum einen gibt es natürlich eben Interaktionen, die über ja, 4 Tische hinaus ja, nochmal komplexer werden als über 1 oder 2. Und wenn man eben ein Format spielt, bei dem es darum geht zu gewinnen, dann gibt es ein Metagame. Du kannst dir einschätzen, was die anderen wahrscheinlich spielen werden, weil es gibt sozusagen beste Decks im Format, die alle versuchen eben gegeneinander zu gewinnen und ja, vielleicht auch mal einen Vorteil zu generieren durch eine Auswahl an Karten, aber du hast eben sozusagen einen eher erwartbaren Rahmen dessen, was du triffst.
Mhm.
Und in Commander kannst du halt auf seltsamste Regelinteraktionen treffen, die aus irgendwie Jank-Karten von vor 15 Jahren bestehen, die Leute in ihr Deck geschmissen haben.
Ja.
Und auch teilweise ohne das absichtlich geplant zu haben. Das ist einfach, zwei Leute haben seltsame Karten in ihr Deck getan und dann treffen die sich am Tisch und man muss sich überlegen, okay, was macht das jetzt? Mhm. Also es ist auch ein Format, das die Komplexität von Magic rausholt, im positiven wie im negativen Sinne.
Ja. Ich fand halt, ich habe es ja bei dir in zweiter Reihe so ein bisschen mitverfolgt, wie du von Magic erzählt hast, vor Commander und seit du angefangen hast, Commander zu spielen. Ja. Und es ist sehr gerutscht von, ja, ich habe hier dieses Turnier gespielt und habe dir den Platz gemacht, zu, ich habe eine neue legendäre Kreatur mir geholt und stelle mir jetzt dieses Deck zusammen und es hat diese coolen Synergien und es ist komplett bescheuert, aber ich glaube, ich kann damit gewinnen. Und das war halt einfach ein ganz anderes Energielevel, sag ich mal. Auch an Begeisterung, was man jetzt mit dem quasi Grundregelwerk, das es schon gab, jetzt Neues machen kann. Und das hält weiterhin an. Also es ist ja nicht so, als würdest du mir nicht regelmäßig neu von neuen Decks erzählen, die du erstellt hast. Und was die Cooles tun. Ja, das ist einfach was, wo ich auch sehe, dass Leute, die das schon lange spielen, nochmal sich neu in das Spiel verlieben können.
Ja, ich würde auch sagen, als Spieldesignerin kann ich mehr für mich selbst designen. Mhm. Also es geht nicht darum, eine Nische zu finden, die am besten ist, sondern ich kann mir ein Deck so bauen, dass es ein Spielerlebnis produziert, das ich haben möchte.
Ja.
Und ja, das gibt natürlich nochmal andere Ansätze und insofern nicht verwunderlich, dass es ein beliebtes Format ist. Und Magic wächst halt auch weiterhin bis zu einem gewissen Grad. Momentan drucken sie zu viel, sagt Teil des Fandoms und sagt auch die Börse. Also Hasbro wurde wegen Übermonetarisierung abgewertet in Börsenrankings, weil sie zu viel Magic-Karten drucken.
Das ist schon ein bisschen lustig.
Ja, aber sie drucken vor allen Dingen, wie gesagt, viel für Commander. Und das verändert eben auch das Format, weil früher war es halt Karten, die man zufällig bekommt. Und Wizards macht sich gar keine Gedanken darüber, sondern drucken Karten für andere Formate. Und Commander lebt halt sozusagen parasitär davon.
Und das ist dann halt auch was sehr Kreatives.
Genau, anders kreativ. Und jetzt gibt es halt Karten, auf denen draufsteht, hier kriegst du 3 Mana-Ressourcen für 0 Mana, die kannst du aber nur für einen Commander ausgeben. Hm. Und eben solche Karten, die eben speziell für Commander gedruckt werden. Und die waren entsprechend in vielen Decks vertreten. Mhm. Also es ist auch einfach übergreifend, dass eben Leute, auch wenn sie sich kreativ ausdrücken wollen, sagen, ja, nee, ich nehme hier schon diese Karte, die ist aber zu gut. Oder die bringt mir einen so großen Vorteil. Wenn die anderen sie spielen, dann kann ich nicht im Nachteil sein, wenn ich sie nicht auch mit. Also einfach diese Gedanken waren halt auch da drin. Und dann hat das Rules Committee tatsächlich einen relativ großflächigen Ban gemacht im letzten Jahr. Also mehrere Karten ja aus dem Format genommen, die auch speziell für Commander gedruckt wurden.
Mhm.
Und halt eine alte Karte, die einfach sehr, sehr ja, wirkmächtig war. Und das hat in Teilen des Fandoms zu ganz, ganz unangenehmen Reaktionen geführt. Weil die Karten waren auch geldwertmäßig nicht billig. Und Leute hatten das Gefühl so, hey, hier wird mir gerade Geld weggenommen. Oder die wollen das Format zerstören. Irgendwie solche Gedanken waren da drin. Und dann wurden Mitglieder des Rules Committee halt bedroht. Also bis hin zu Todesdrohungen wurden die belästigt in Online-Räumen.
Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Als ja. Reaktion.
Genau, und das hat dazu geführt, dass das Format, was jetzt für viele Jahre in Fanhand war, zurück an Wizards gegeben haben, weil sie gesagt haben, das können wir als Privatperson nicht machen. Wir können nicht mit derart gewaltsamen Dingen umgehen, weil wir haben halt zwar die Reichweite und die Prominenz in der Szene, aber wir haben halt nicht die Mittel von hier PressesprecherInnen und Sicherheit und Isolation, die wirklich reiche und prominente Leute haben. Und das ist halt ein Hobby, in dem Millionen Menschen sich aktiv beteiligen. Es ist halt nicht klein, also wirklich nicht klein, was bei Magic passiert. Und dann ja, ist es ja schon beängstigend, wenn man da so als Galionsfigur steht.
Mhm. Und das Austragen, also das aushalten muss, was gesamt ausgelöst wurde.
Ja.
Ja.
Genau, und auch wenn man die Entscheidung halt für richtig gehalten hat in dem Moment, oder wahrscheinlich waren sie auch von der Designperspektive richtig für das Format, würde ich sagen, ist es halt dennoch eben ein Faktor, so mit dem Backlash umzugehen.
Ja.
Das kann halt eine Firma wie Wizards, wo einfach, ja, hier Wizards hat gebannt, ist es halt viel leichter, das zu machen und eben auf die Pressestelle abzuwälzen oder das Brand, als eben...
Diese Privatperson hat das gemacht.
Genau, diese Gruppe von Privatpersonen haben das ausgeklüngelt.
Ja, ist definitiv ein Problem. Ich hätte es auch abgegeben.
Ja, muss man, glaube ich, an irgendeinem Punkt.
Ja, also du kannst halt das nicht unter deinem Namen machen, wenn du eine so riesige Community hast, die dann eben auch ja so intensiv und emotional reagiert.
Ja, vor allem, wenn dich niemand irgendwie schützen kann.
Oder? Genau, wenn du da eben alleine stehst, quasi.
Ja. Genau, und ein paar von denen sind jetzt auch weiter in Zusammenarbeit mit Wizards. Eben in einer offizielleren Funktion.
Mhm.
Aber ja, es ist praktisch von der Hand der Fans zur Firma gegangen, die es ursprünglich entwickelt hat. Aber es ist eben dennoch halt ein Phänomen, dass sozusagen die Fans entschieden haben, was am beliebtesten bei Magic ist und wie man mit diesem Regelwerk umgeht.
Mhm.
Im Grunde existiert eben Commander jetzt weiter, ist halt etwas, wo es nicht ums Gewinnen geht, ist nicht kompetitiv. Es gibt natürlich Leute, die auch mit demselben Regelwerk versuchen, die bestmöglichen Decks zu bauen und gegeneinander zu spielen. Da greifen dann diese Metagame-Dinge und alles. Aber das Wesentliche ist halt dieses, wie schaffen wir ein angenehmes Spielerlebnis zusammen? Ein Spiel, das zum Gewinnen gedacht war ursprünglich. Und mit einem Format, wo es halt offensichtlich auch große Meinungsunterschiede gibt, was das Richtige dafür ist. Weil, wenn wir jetzt schon bei dem Rules Committee-Ding sehen, wie sehr Leute da emotional reingehen und wie sehr sie unterschiedliche Meinungen haben, welche Karten man spielen sollte, welche gut für das Format sind, dann ist es natürlich auch schwierig, sozusagen zusammenzukommen und einfach so zu spielen. Es braucht schon irgendwo eine Absprache, wie passen die Decks zusammen? Weil man hat jetzt nicht die Erwartung, alle versuchen, das bestmögliche Deck zu spielen. Sondern alle haben halt irgendeinen einen Gedanken im Kopf, wie sie spielen wollen. Und dann muss man eben sich gemeinsam an den Tisch setzen. Und die allermeisten Leute, wenn wir ehrlich sind, haben mehr als ein Commander-Deck zur Hand. Und sozusagen die Decks aufeinander abstimmen, dass man miteinander spielen kann. Und entsprechend braucht es im Grunde Konsensgespräche vorher.
Ja.
Und
wenn man ein Spiel von einem, wir spielen gegeneinander einander, und der Bessere gewinnt, zu einem, wir spielen als Gruppe und wollen ein schönes Spielerlebnis ändert, da hat auch das Rollenspiel gemerkt, dass Konsensgespräche gut sind.
Ja, die gab es ja auch schon immer irgendwie.
Genau. Und wundert mich nicht, dass das dann auch bei Magic ein Teil werden sollte oder muss.
Ja, und es ist halt auch eins der großen Dinge, wenn Commander das Standardformat ist, die Art, wie er Magic spielt. Und wenn Leute dazukommen sollen und miteinander sozusagen erfolgreiche Spielerlebnisse haben, dann braucht es eben Möglichkeiten, darüber zu reden. Aber das ist auch durchaus eben das Designteam von Magic gefragt, jetzt, wo es ihre Aufgabe ist, dieses Format zu leiten. Und das Rules Committee hat vorher hat sich auch schon Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin, dass die Leute einen Rahmen haben. Und eine Bandliste ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, diese Karten wollen wir nicht drin haben. Aber sie haben halt auch eine sehr dünne Bandliste. Also da sind nicht alle Karten drauf, die problematisch sind, sondern teilweise sind da Karten drauf, um ein Beispiel zu setzen für diese Art von Karte ist problematisch.
Mhm.
Was ich jetzt nicht für notwendigerweise für das beste Design halte, wie man eine Bandliste machen sollte.
Nee, das muss schon eigentlich explizit sein, denn sonst ist das eine Diskussionsgrundlage, um stundenlang darüber sich anzuschreien, ob eine Karte jetzt erlaubt ist oder nicht.
Genau, also die eine Karte ist ganz deutlich nicht erlaubt, aber wenn es da sozusagen eine gibt, die sehr nah da dran ist vom Effekt.
Genau, und dann würde eine sagen, ja, aber das ist ja doch, das ist doch die gleiche Karte im Prinzip, wie die gebannt ist, also muss die auch gebannt sein. Und die andere Person sagt, aber die ist ja nicht gebannt, also ist die nicht gebannt. Und schon hat man einen 3-Stunden-Streit.
Und solche Gespräche, wie du hast du direkt erkannt, muss man da führen. Da gibt es halt, also wenn man jetzt ein Gespräch vom Spiel, würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal durch, was da so besprochen wird traditionell. Und ja. Das erste ist so Rule Zero im Sinne von, spielen wir Commander, wie es im Buche steht, oder verändern wir irgendwas? Und das halt manchmal, hey, ich habe hier eine Karte drin, die darf man eigentlich nicht spielen, aber ich würde gerne trotzdem. Ich habe hier eine Karte als Commander gebaut, die ist eigentlich keine legendäre Kreatur oder so etwas. Mhm. Und da kann man dann annehmen oder nicht. Da ist es halt eher so, es gilt als unhöflich, nur Rule Zero Sachen anbieten zu können.
Ja, ja. Verständlich. Ich habe diese 3 Decks, keins davon entspricht den Regeln.
Genau. Könnt euch jetzt entscheiden, wie ihr nicht in den Regeln spielen wollt.
Mhm. Ich sehe, wo das unhöflich ist.
Genau, aber eben das ein Casual-Format ist, legitime Frage, das aber zu machen. Mhm. Ja, und es gibt halt auch so ein paar Spielvarianten, die man noch zusätzlich drauflegen kann auf Commander. Also man kann hier so einfach zusätzliche Spielelemente reingeben. Es gibt so ein Bounty-Spiel, wo man, wenn man praktisch eine bestimmte Queste löst, kriegt man eine Belohnung. Und es gibt ein Spiel, wo man einfach globale Regeln hat, die dann zufällig durchwechseln. Aber das macht es alles nur komplexer. Also ich füge die meistens nicht hinzu, aber das ist, was man jetzt hier so entscheiden würde. Und dann geht es meistens darum, über das Power-Level des Stacks zu sprechen. Mhm. Da ist halt eine der Design-Herausforderungen, Vokabular dafür zu schaffen.
Ja, ja. Also mein Power-Level ist prinzipiell, ich finde die Karte hübsch.
Ja.
Auch bei fast jedem Spiel. Seien wir ehrlich.
Ja, aber man kann halt auch aus hübschen Karten ein sehr starkes Deck bauen.
Oh ja.
Das ist dann halt nur, also muss also jetzt, wenn es nicht das eigene Ziel ist, das stärkste Deck zu bauen, einschätzen zu können, was die eigenen Karten so machen, ist da eine Herausforderung.
Ja.
Und man kann halt auch nicht immer davon ausgehen, dass das eigene Deck die Norm ist. Mhm. Also man kann überdurchschnittlich und man kann unterdurchschnittlich in Bereichen von Stärke in diesem Deck sein. Also man kann sehr konsistent sein für das Format, man kann sehr schnell eine Bedrohung darstellen für den ganzen Tisch, man kann einfach sehr starke Karten, also sehr starke Einzelkarten spielen, das ist alles möglich. Man kann auch all das sehr schwach haben. Und es ist okay, das zu sagen.
Ja. Man muss halt, ich glaube, die große Schwierigkeit, gerade in einer Community, die über sowas vorher nicht sprechen musste,
ja,
ist es herauszufinden, wie dein Deck tatsächlich ist und wie du das in Worte fasst.
Genau. Und Leute haben versucht, es in Zahlen zu fassen. Mhm. Dass man halt so, hier, das Power-Level ist in dieser Zahl, versuchen die auf dieselbe Zahl zu kommen. Mhm. Und die meisten sagen dann, von 1 bis 10 bin ich so auf einer 7. Also es ist schon zu Meme geworden, dass Power-Level 7 ist alles.
Ja. ich muss auch sagen, dass ich das versuche, so etwas in Zahlen zu fassen, immer unbefriedigend finde, um es mal so zu sagen.
Es sagt sehr wenig aus.
Ja, exakt. Denn, und es sagt vor allem auch einfach nichts über das aus, worum es tatsächlich geht.
Ja.
Denn worum es tatsächlich geht, ist, auf welche Weise möchte ich spielen? Und dafür ist es relevant, nicht wie stark ist das Deck, sondern was tut das Deck?
Ja.
Was für ein Spielstil wird erzeugt dadurch, dass diese Decks aufeinandertreffen?
Ja.
Und das ist eine ganz andere Unterhaltung als, ich habe ein Power-Level und das ist Nummer 7.
Genau. Und bei vielen hört es da schon auf. Und wenn man gerade mit Unbekannten spielt, die man nicht einschätzen kann, kann das zu sehr unbefriedigenden Spielen führen.
Ja. Und ja, die Selbsteinschätzung von so einem Power-Level ist halt auch echt einfach. Ich kann verstehen, dass da ein Meme draus geworden ist, dass das Power-Level 7 ist. Weil jeder denkt sich natürlich, ja, mein Deck wird schon nicht schlecht sein. Also ist ein bisschen überdurchschnittlich. Eine 5 wird es nicht sein, aber es gibt bestimmt auch bessere Decks. Also ist eine 7 eine ganz gute Einschätzung. Weil was zum Fick willst du da vernünftig einschätzen? Bei einem Power-Level. Vor allem, wenn du das Deck noch nie gespielt hast. Aber auch wenn du es 2-3 Mal gespielt hast, weißt du ja nur, wie es gegen die anderen Decks, die du im Spiel hattest, steht und nicht allgemein.
Ja, ja. Es gibt halt durchaus Internetseiten, die versuchen, Commander-Daten zu sammeln. Mhm. Also welche Decks es so gibt. EDH Rec, also Recommendations, ist da eine große Seite. Die haben auch einen eigenen Podcast, der, wo sie halt drüber reden, was so aus der Statistik rausfällt. Das ist ganz spannend. Aber ja, da kann man dann sehen, was hat das durchschnittliche Deck dieses Commanders von den Leuten, die in Franchise genug sind, ihre Decklisten irgendwo online zu speichern. Mhm. Aber das hilft einem auch nicht notwendigerweise.
Ja, es ist zumindest so eine grobe Information.
Hey, hi, hier ist Schnitt Jasmin und ich weise darauf hin, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben für die erfahrenen Magic-SpielerInnen, bevor die Brackets angekündigt wurden. Wir sprechen also auf einem Stand von davor. Wenn ihr von Magic keine Ahnung habt, dann müsst ihr euch einfach nur gewahr sein, dass Wizards noch ein bisschen weiterentwickelt hat und da jetzt auch ein paar Sachen veröffentlicht wurden, verlinke ich in den Shownotes. Und für euch andere, dann seid ihr nicht verwirrt, warum wir die Brackets nicht erwähnen. Ja, und was Wizards angekündigt hat, ist, dass sie eine Liste machen wollen von so Signpost-Karten, die eben sozusagen ausdrücken, dass das eben jetzt gerade sich in einem stärkeren Bereich befindet. Oder in einem Bereich, der sozusagen den Spielspaß bis zu einem gewissen Grad einschränken könnte. Hm. Da ist noch nichts fertig. Sie haben angekündigt, dass sie daran arbeiten, so in 4 Kategorien reinzugehen.
Für die legendären Kreaturen oder alle Karten?
Alle Karten. Mhm. Also, wahrscheinlich werden sie nicht für jede Karte von all diesen 10.000 einen Wert festlegen, der dann online abgerufen werden muss, um Deck zu bauen. Aber es ist halt wahrscheinlich eher ein Werkzeug, um diese Diskussionen zu ermöglichen, auch zu sagen, welche Karten muss ich vielleicht vorher ankündigen?
Ja, das ist vielleicht tatsächlich hilfreich, gerade wenn man bedenkt, dass die Art der Kommunikation über die Karten und über die Decks noch nicht so ausgereift ist.
Genau, und dann ist halt, was muss ich vorher sozusagen fürs Erlebnis ankündigen? Das sagt so, hey, ich habe die meisten meiner Karten sind hier im niedrigsten Power Level, aber ich habe hier eine einzige, die sticht als 3 hervor und die kann Folgendes. Mhm. Und ja, in Wirklichkeit bin ich aber auch dafür, dass man eher über Spieldynamik spricht. Was möchten wir erleben?
Ja.
Und wenn eine Person dann sagt so, hey, ich versuche mit einer Combo aus Karten zu gewinnen, die dann sozusagen zusammen sagen, du gewinnst das Spiel. Und ihr müsst mit denen interagieren können, wenn ihr mich stoppen wollt. Oder schneller sein als ich. Und wahrscheinlich gewinne ich so Zug 8. Das wäre halt so, wie man so eine Combo ankündigen könnte.
Ja, das ist ja schon eine ziemlich, ziemlich genaue Ansage.
Ich sage meinen GegnerInnen, was sie machen sollten, wenn sie versuchen wollen, sozusagen, weil manchmal sieht man Kombos ja auch gar nicht. Mhm. Also es spielt halt ein Deck, das macht halt irgendwelche Dinge und plötzlich hat es gewonnen aus dem Nichts.
Ja.
Und wenn man jetzt nur einmal miteinander spielt in dieser Konstellation von Decks, für mich als Spielerin finde ich es spannender, wenn es zumindest eine Chance gibt, dass die Gegner mit meinem Kram interagieren können.
Ja.
Weil sonst überrasche ich sie halt einmal.
Ja, genau. Sonst hast du einmal den Überraschungseffekt und dann tada, ich habe gewonnen und dann spielt man nie wieder miteinander und das hat keinen. Ja, es hat halt nur dieses Schale, ja, ich habe jetzt gewonnen, weil ich was gespielt habe, was die anderen nicht kannten.
Genau, und wenn sie gewusst hätten, was für eine Art Decke ich spiele, hätten sie vielleicht sozusagen anders gehandelt, reagiert.
Und dadurch, dass man eben mehr als 2 Spieler hat, macht es das ja auch interessanter, weil dann eben ja neue Dynamiken entstehen. Weil ja jeder Einzelne versucht, dich zu verhindern, aber auch selbst zu gewinnen, aber auch die anderen zu verhindern. Und dadurch, ja, entstehen einfach komplett neue Dynamiken. Wenn es jetzt 1-gegen-1 ist, verstehe ich, dass man dann vielleicht lieber das überraschen möchte oder lieber die, selbst wenn man es ankündigt, hast du dann halt immer nur dieses, ja, die Person muss jetzt meins verhindern. Aber bei mehreren Spielern ist eben, musst du ja auch noch andere Dinge verhindern und musst mehr im Blick behalten. Und dadurch hast du wieder eine ganz andere taktische Herangehensweise.
Ja, und in einem Turnier überrasche ich die wenigsten Leute mit einer Combo. Weil das Format halt in der Regel bekannt ist und die meisten guten Kombos halt auch bekannt sind und man dann eben schon sehen kann, was da los ist.
Ja.
Genau, dann eben, was möchte ich ein Spiel, in dem ich viel interagiere? Also wo man versucht, sich gegenseitig auch zu stoppen? Oder möchte ich eher ein Spiel, wo wir uns alle irgendwie aufbauen können und jedes Deck macht sein Ding? Dann ist man einfach in einem Wettrennen.
Ja.
Wer am ehesten sein Ding macht.
Und es sind halt Fragen, die man in den Raum stellen muss. So. Also ne, wollt ihr aufbauen können und dann gucken wir, welches Deck besser ist in diesem Top-Teil. Und wir machen dafür passende Decks. Oder wollen wir eben von Anfang an taktieren gegeneinander und so. Und das sind verschiedene Decktypen, verschiedene Spieltypen.
Und es gibt auch ein paar Sachen, die einfach sozusagen verpönt sind. Mhm. Weil eben man möchte sehen, was das eigene Deck macht. Oder man möchte dem Deck auch eine Chance geben. Ist im Commander total verbreitet. Mhm. Deswegen ist sowas, was alle Ressourcen zerstört. Also hier, ich zerstöre alle Länder. Mhm. Zwar nicht gebannt, aber ungern gesehen. Ja, und das kann auch eine unausgesprochene Erwartung sein.
Ja. Und es ist tendenziell für das Spielerlebnis wahrscheinlich besser, wenn es eine ausgesprochene Erwartung ist.
Ja, richtig. Und man kann auch so wie Housebands, gibt es manchmal, dass Leute sagen, wir verbieten diesen Effekt geradezu. Obwohl er nicht auf der Bandliste steht, wollen wir den nicht bei uns. Das muss man natürlich wissen, bevor man daran geht.
Ja.
Und ich spiele ungern mit Leuten, die halt sehr große Hausbandlisten haben, weil ich meine Decks nicht umbauen will, nur einmal mit diesen Leuten zu spielen. Weil ich eben keine feste Spielgruppe habe, sondern durchrotiere im Grunde.
Ja.
Dann gibt es halt einfach so noch ein paar kleine Dinge, die aus Magic kommen. Sowas wie kostenlose Sprüche. Manche Leute wollen ungern von denen überrascht werden und halten die für zu stark. Im Sinne von, muss ich damit rechnen, dass es passiert, auch wenn da kein Mana offen ist. So. Können Leute immer interagieren? Oder gibt es ganz sicher Fenster, in denen ich sicher bin, was zu machen? Also bin ich halt nicht, also ist mir nicht so wichtig, das zu anzukündigen, aber es gibt Leute, denen das extrem wichtig ist.
Ich kann es einerseits verstehen, andererseits, da es diese Sprüche gibt, würde ich auch einfach davon müsste man erstmal, wenn mir nichts anderes gesagt wird, auch davon ausgehen, dass es okay ist.
Ja.
Deswegen halt auch etwas, was keine unausgesprochene Erwartung sein sollte. Solche Dinge.
Richtig. Man kann ja auch fragen, ob die anderen, habt ihr Free Spells dabei?
Mhm.
Genau. Und dann so halt absurde Sachen in Magic-Regeln. Oft wird darüber gestritten, wann man aufgeben darf. In Multiplayer.
Als nicht Magic-Spieler, hä?
Ja, genau, deswegen wollte ich das einbringen. Weil oft haben halt Karten Effekte, wenn sie zum Beispiel Gegner einen Schaden machen.
Mhm.
Und wenn man aufgibt, bevor dieser Effekt passiert ist, wenn jetzt gerade angegriffen wird zum Beispiel, dann ist halt die Frage sozusagen, handelt man den Effekt noch ab, als wäre die Person, die aufgegeben hat, da gewesen?
Mhm.
Oder tut man es, wie es eigentlich in den Regeln wäre, sozusagen verpufft das alles, weil keine Person mehr da ist, der Schaden gemacht werden kann. Weil sie aus Missgunst aufgegeben hat. Um der Person, die sie angegriffen hat, das sozusagen zu denyen.
Also ich meine, wenn die Person dann aus dem Spiel raus ist, ist es doch, hat es ja auch einen Effekt.
Ja.
So. Dann war der Effekt ja auch erfolgreich in irgendeiner Weise.
Ja, manchmal macht man das ja halt um sozusagen, weil man damit rechnet, dass der Schaden durchgeht, und dann kriegt man fort sozusagen, nur dann würde man das machen gerade. Das ist halt einfach so ein, wo halt eben, was machen die Regeln, was macht es mit der sozialen Dynamik und was ist Sportlichkeit so?
Ja,
miteinander,
ja, ich meine, klar, wenn ist das eine Regel aus dem Duellregelwerk oder ist das auch eine tatsächlich aus dem Commander-Regelwerk schon. Das ist
eine Regel, die nur im Multiplayer relevant ist.
Genau, deswegen frage ich, weil wenn im allgemeinen Magic ist natürlich, würde man ja sagen, ja, okay, es ist ein Duell und du kannst halt aufgeben und dann hast du verloren und Ende.
Genau.
Aber im Commander wird es halt relevant.
Genau.
Und deswegen ist meine Frage, ist es eine ist es quasi etwas, was vorher schon bestand als Regel und wo jetzt eben ist so, okay, im Commander ist es. Ist diese Regel problematisch?
Ja, Letzteres. Mhm. Es ist so, dass sozusagen die in Commander ein anderes Gewicht gewonnen hat.
Ja. Ja, ist tatsächlich etwas, was ich sagen würde, müsste in die Hand von Wizards gelegt werden.
Genau, das ist aber sozusagen ein Designproblem, sozusagen, das entstanden ist dadurch, dass dieses Format soziale Komponenten hat.
Ja. Und es müsste im Prinzip in Regeln erfasst werden, was ich sage, ja klar, solange das nicht passiert, muss man das eben am besten vor dem Spiel klären, was jetzt, wie man es spielen möchte.
Ja.
Aber an sich ist es etwas, was Wizards mit einer Zusatzregel festlegen sollte.
Ja. Genau.
Damit es eindeutig ist und man diesen Teil des Gesprächs einfach weglassen kann, weil es tatsächlich etwas, eine Grundregel sein sollte.
Ja. Ein Teil der Spielenden, ja, wird da ganz entspannt sein. Ein paar von denen sind eben, ich brauche hier auch meine Möglichkeit, Missgunst auszudrücken.
Ja, verstehe ich. Aber gerade weil die Leute sich dann nicht einig werden können,
ja,
bin ich der Meinung, dass es etwas ist, was eben von den Leuten entschieden werden soll, die das Spiel herausbringen.
Genau, und auch nicht einfach so belassen, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Aber
genau.
Ja, es ist halt einfach jetzt, wo Wizards es in der Hand hat, können sie halt eben auch mehr in den Gesamtspielregeln darauf eingehen.
Mhm.
Und gleichzeitig müssen die Spielenden eben, wenn sie Commander spielen wollen, lernen, wie man das in der Gruppe macht. Weil anders als in einem Turnier müssen die Leute auch zustimmen, mit dir zu spielen.
Ja, ja. Wenn man es nur aus Spaß spielt, dann sollten alle aus Spaß dabei sein. Das ist prinzipiell ein ganz gutes...
Ja, man wird sonst nicht wieder eingeladen.
Mhm. Ist auch eine gute Regel so fürs allgemeine Leben.
Ja, ja, richtig. Aber das ist eben für manche Magic-Spiele ist auch das neu.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, da es eben aus einer Duellkultur kommt. Und ich meine, klar, in Turnieren wird ja dann Gegner hingesetzt.
Ja.
Und dann spielst du mit dem und versuchst zu gewinnen. Aber wenn eine Gruppe zusammenkommt, um ein Erlebnis zu haben, dann ist das halt ein ganz anderes Level an Voraussetzungen. Aber ich entnehme dem, dass selbst solche Dinge, die theoretisch für eine Spielvariante als Grundregel eventuell notwendig wäre, noch nicht geklärt ist, dass auch von Wizards noch nicht wirklich etwas erschienen ist zur Konsentkultur für Magic.
Bisher wenig, weil es eben jetzt erst in die Hände gefallen ist. Natürlich gibt es halt da ein paar Artikel, aber es gibt weit weniger darüber, wie man ein Gespräch vor und nach dem Spiel führt oder wie man Decks aufeinander matcht als das meiste andere. Also es gibt natürlich auch viel Content zu Commander und da sprechen Leute auch drüber, aber es gibt halt nicht wirklich so einen zentralen Ankerpunkt der Konsentkultur.
Also kein Guide für Konsent für Commander?
Keinen, den, wo ich sagen würde, den kenne ich und den würde ich empfehlen. der wird weithin geteilt und genutzt.
Mhm, ja.
Eher so wie, also am ehesten, wie schätze ich ein Power-Level ein?
Ich meine, ich verstehe, wo es herkommt. Es ist eben aus einer Duell-Turnierkultur.
Ja.
Aber für mich ist ein Power-Level bestimmen, klingt für mich als jemand, der vom Rollenspiel kommt, das eben nicht kompetitiv ist, ist es einfach ein bisschen absurd.
Ja.
Dass man versucht, es über ein Power-Level zu machen. Und zwar etwas, das eigentlich über Konsentgespräche funktionieren sollte.
Ja. Ja, und letztlich geht es halt auch darum, irgendwie eine Konsentkultur zu etablieren, wenn man sowas möchte. Und ich glaube, man kann das nicht tun für Leute, die in bösem Willen an die Vorgespräche rangehen.
Mhm.
Also Leute, die über Powerlevel lügen oder über das, was sie eigentlich machen wollen.
Ja, die versuchen es zu verbergen, um am Ende einen Überraschungseffekt zu haben oder so.
Genau.
Die kann man das nicht designen.
Um zu gewinnen. Mhm. Mit dem Unwissen der anderen. Ist dann so. Ja, cool, du hast unter falschen Voraussetzungen hier ein Spiel gestartet und gewonnen.
Das nennt man auch Schummeln.
Ja, das ist halt auch eine Frage, wie sehr darf man lügen, zum Beispiel untereinander am Tisch?
Ja.
Darf man Versprechen brechen, die man gibt?
Also ich finde,
es muss eine Kultur sein.
Also da bin ich ja schon dann wieder auf der Seite von, es gibt keine Regeln dafür.
Ja.
Entsprechend würde ich annehmen, dass es erstmal erlaubt ist. In dem Punkt. Weil, also, Versprechungen in einem Spiel, das halt auch Intrigen darstellen kann.
Ja.
Sind halt, naja, ich würde da nicht viel drauf geben.
Ja.
Die können funktionieren oder halt auch nicht.
Ja. Ja, aber es ist eben tatsächlich auch wieder so eine Frage von Kultur. Das ist halt teilweise so hier, du hast den Deal mal nicht eingehalten, den wir gemacht haben, und deswegen spiele ich nicht mehr mit dir. Gibt's auch Leute.
Ja, fair. Kenne ich im. Ich kenne auch Leute, die an Brettspiele so rangehen. Ich finde es. Es ist nur dann seltsam, wenn es ein Brettspiel ist, wo quasi groß auf der Packung drauf spielt, lügt zum Gewinnen.
Ja, natürlich.
Es gibt ja sehr viele Spiele, wo man das prinzipiell kann.
Ja.
Und Versprechungen brechen kann und so weiter. Und es gibt welche, wo damit geplant wird, dass du das tust. Und es gibt welche, wo das nur ein Element ist, wie du spielen kannst.
Genau. Und bei Magic, in Wirklichkeit ist soziale Kompetenz und Leute überreden können und wie gehe ich mit Deals und so durchaus ein Teil von Multiplayer-Formaten.
Ja.
Aber einer, der halt eben sehr wenig erfasst ist und wo eben einfach die Kultur sich etablieren muss und wo man letztlich, glaube ich, auch was vorleben muss.
Ja.
Und bisher, da gibt es Let's Plays von auch Leuten, die Rules Committee waren. Manche spielen da DesignerInnen von Magic mit. Es gibt einfach sehr, sehr viel Commander-Content. Der lebt natürlich vor, wie Leute spielen. Und es gibt auch vorgefertigte Decks, die von Wizards erstellt werden, die halt sozusagen eine Basis für den Einstieg geben. Also was in den Decks drin ist, wird ja jetzt erstmal okay sein. Oder das entspricht ja der Erwartung an das Format.
Mhm.
Aber es ist jetzt die Frage, was würden wir vorher vor einem Magic-Spiel reden wollen? Was wären so deine Gedanken?
Naja, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, um eine Konsentkultur zu schaffen und eine Gesprächskultur zu schaffen vorher. Man kann nicht den unwilligsten Spieler als Standard nehmen, sondern man muss an die Wohlwollenden zuerst denken. Also wären es eben Dinge wie: Was möchte ich als Spielerlebnis? Möchte ich mein Deck aufbauen können oder möchte ich mehr taktieren? Will ich quasi eine Runde spielen, um mein Deck zu zeigen, was das so tut? Oder wollen wir hier in Intrigen und taktieren und so gehen? Dass man da so ein paar Fragen formuliert, die das so ein bisschen rauskitzeln, würde ich sagen, wäre hilfreich.
Mhm.
Und eventuell, da man weiß, dass es auch sehr aggressive und teilweise toxische Leute in der Community gibt, vielleicht ein bisschen was so zeigen kann, ob Leute mit ehrlichem Interesse an solche Art zu spielen rangeht. Also ich glaube, dass gerade einer Community, die damit eben noch keine Erfahrung hat, ein bisschen was an die Hand gegeben werden sollte, womit man eben rauskriegt, ob die andere Person einfach nur gewinnen möchte oder tatsächlich die gleichen Spielziele hat wie die anderen, die vielleicht nur Decks präsentieren möchte und aufbauen möchte und zeigen möchte, was diese Decks tun, um dann zu sehen, wie das untereinander interagiert.
Ja.
Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, es würde sich lohnen, sich darauf zu konzentrieren bei einem Guide. So herausfinden, so ein paar Fragen, die, wenn man sie ehrlich beantwortet, einem zeigen, ob die Leute dieselben Spielziele haben.
Ja. Und Vorgespräche und so etwas ist in King und Pen and Paper ja mittlerweile gang und gäbe.
Ja.
Und auch die Communities haben es auch alle gelernt auf einem längeren Weg und haben eine Kultur etabliert, aber es funktioniert. Und es gibt immer noch ein paar Leute, die sich darüber beschweren. so ist es dann halt. Was ich als erstes aus King und Pen and Paper mitnehmen würde, macht auch Nachbesprechungen. Gerade wenn ihr eine Spielrunde seid oder wenn ihr insgesamt einfach das Gefühl, also hey, wie habt ihr mein Deck wahrgenommen oder wie okay war es sozusagen, wie sehr ich in die Politik hier reingegangen bin? Habe ich euch zu viel ins Spiel reingeredet oder hier, was waren unsere Highlights im Spiel? Und einfach diese Momente halt noch ein bisschen so einzufangen, bevor man wieder ins nächste Gespräch geht und sich dann an ein anderes Spiel vorher erinnern will und dann, sondern ja halt eher so auch ein bisschen einen Raum für Nachgespräche sich gönnen. Das bedeutet manchmal, dass man sitzen bleiben muss, auch wenn man schon raus ist, um das Gespräch noch mitzuführen. Aber ich finde, das ist oft wert.
Ja, definitiv. Und ich meine, bei Thread Games im Rollenspiel ist es ja oft, dass du hast eine Spielleitung Und solche Gespräche werden oft dann von der Spielleitung angeregt.
Ja.
Gerade auch bei One-Shots oder bei Convention-Veranstaltungen oder eben Spielen, wo man in dieser Gruppe nur einmal zusammengekommen ist oder zum ersten Mal in dieser Gruppe zusammengekommen ist, wird sowas oft von der Spielleitung angeregt, um eben Rückmeldungen zu bekommen, ob die Gestaltung, wie sie es gemacht haben, gut war.
Ja.
Und da wird dann oft so ein Gespräch draus. Wenn man ein Spiel spielt, in dem es keine Spielleitung gibt, ist dann natürlich der Punkt, wer spricht es an? Und ja, im Prinzip ist halt jeder selbst dafür verantwortlich, über ein Nachgespräch anzuregen.
Ja, richtig. Können alle tun. Und ja. Ich glaube, was noch weiter ist, Bedürfnisse muss man benennen können.
Ja. Es ist, glaube ich, das Schwierigste tatsächlich in einer Community, die das noch nicht vorher in irgendeiner Weise länger gelernt hat.
Genau, das gemeinsame Vokabular existiert noch nicht. Man kann sich eben an Brettspiel, Session Zeros, im Rollenspiel, Konsentgesprächen im Kink kann man sich überall bedienen. Aber ja, letztlich muss die Magic-Szene da ihre eigene eine Möglichkeit finden, das auszudrücken, ihre eigenen Begriffe.
Ja, tatsächlich einfach neue Begriffe finden, neue Formulierungen finden, auszudrücken, was sie sich wünschen, was ihre Decks tun, wie Interaktionen funktionieren im Spiel.
Ja, und dann das von den anderen auch wahrnehmen und in den aktiven Austausch darüber treten. Also nicht nur sagen, das hier, das ist meins, da ist es.
Fertig, ich bin fertig mit meinem Teil.
Genau. So,
dann, das ist es nicht, genau. Zuhören und verstehen. Ja, das ist tatsächlich ein Zuhören, was die anderen sagen und verstehen, was gesagt wurde. Und was das für einen selbst und sein eigenes Deck und seine eigenen Bedürfnisse bedeutet.
Genau, werde ich Spaß haben können und können auch die anderen Spaß haben in dieser Konstellation.
Genau.
Wenn ich ehrlich bin mit mir und den anderen.
Und das ist tatsächlich etwas, das prinzipiell gar nicht so leicht ist.
Ja.
Das ist auch etwas, das Leute, die neu mit Rollenspiel anfangen, neu mit anderen Dingen anfangen, wo so etwas wichtig ist, oder auch im Kink die ersten Schritte machen, das sind Dinge, die man erstmal auch erleben und lernen muss.
Ehrlich Sachen ausdrücken, auch bei sozialem Druck. Also wir sitzen jetzt hier zu viert und wir haben jetzt die Gelegenheit zu spielen, aber ich habe das Gefühl, ich vibe nicht mit den Leuten, gehe ich jetzt weg und lasse sie zu dritt sitzen.
Ja, ist eine schwierige Entscheidung.
Ja.
Aber im Zweifel ist es halt auch wichtig, sowas für sich selbst zu merken. Und ich meine, die Entscheidung kann einem keiner abnehmen.
Nein.
Das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, oh, wenn du da sowas merkst, solltest du sofort aufstehen und gehen. Ist es nicht.
Nein.
Weil es kann halt auch sein, dass es im ersten Moment sich nicht so gut anfühlt und man sich denkt, okay, ich gebe dem jetzt eine Chance und am Ende ist es total cool. Das kann auch passieren.
Ja.
Entsprechend ist es immer eine Entscheidung, wie sehr stört mich das jetzt? Glaube ich, trotzdem Spaß haben zu können? Möchte ich es ausprobieren? Möchte ich dem hier eine Chance geben? Und es ist immer ein Abwägen. Und da ist ein sozialer Druck. Ich möchte die Empfehlung machen, dem nicht immer nachzugeben, einfach nur, weil es jetzt gerade die Gelegenheit gibt, sondern eben für sich selbst zu sorgen und zu gucken, wäre es jetzt gerade besser für mich, doch zu gehen?
Ja.
Dann tatsächlich auch den Mut aufzubringen und zu sagen, ich glaube, wir würden weniger Spaß haben, wenn ich dabei bin. Ich treffe jetzt die Entscheidung für alle und ziehe mich da raus.
Ja.
Denn im Zweifel ist es eine Entscheidung für alle, nicht nur für einen selbst.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz guter Gedanke, mit dem man sich da auch, und eine ganz gute Formulierung, mit der man sich da auch die Möglichkeit gibt, etwas Druck rauszunehmen. Mhm. Aber am Ende ist es immer eine Einzelfallentscheidung für sich selbst, was das Richtige sein dürfte. Und man kann falsch liegen.
Ja, das ist auch eine Entscheidung zwischen Pick-up-Play und eine Spielrunde gründen.
Mhm, ja.
Da sind die Hürden, glaube ich, nochmal andere und auch da muss man mit klarkommen. Aber so aus der Sicht der Designenden von Wizards ist es schwer für soziale Situationen zu designen, weil am Ende müssen die Spielenden das Gespräch führen und man kann ihnen nur Werkzeuge in die Hand geben.
Ja. Aber ich meine, ich bin auch aus dem Blickwinkel des, Ich habe viel miterlebt, wo im Rollenspiel, sag mal, neue Spiele rauskamen, wo es eben mehr an die Hand gegeben, wo mehr an die Hand gegeben wurde an Werkzeugen, um diese Gespräche zu führen. Ich habe miterlebt, wie im King, dass die Diskussion um Vorgespräche und um Nachgespräche sehr viel verändert hat und sehr viel neues Vokabular auch an die Hand gegeben hat. Und ich bin der Meinung, dass prinzipiell etwas mehr an die Hand geben als Designer ist die richtige Wahl. Gerade wenn man für Communities schreibt, dies oder für, wenn man auch für Neulinge schreiben möchte und wenn man für Communities schreibt, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben, ist es umso wichtiger, da sich Raum für zu geben.
Und am Ende wird es wahrscheinlich sein, dass man eine Regel aufschreibt im Sinne von, so müsst ihr ein Vorgespräch führen, sondern es ist auch eine Community-Management-Sache. Also
ja,
eine Konsentkultur vorleben und zeigen, und das kann in Texten und Ratgebern sein, die man, keine Ahnung, als Faltblatt mit in so ein Deck reinsteckt oder auf einer Seite prominent platziert. Aber ja, es muss irgendwo sichtbar sein. Und bisher bieten die gängigen Magic-Streams dafür wenig Beispiele, was auch für viele Rollenspiel-Streams gilt,
ja,
was auch für viele BDSM-Pornos gilt oder lange Zeit galt.
Mhm. Und ich finde es schön, dass sich das gerade ändert.
Genau, dass Konsentgespräche nicht Teil des ganzen Prozesses ist, sondern das Standardformat ist, die Mitspielenden stellen sich vor und sagen, ich bin so und so und das hier ist mein Deck. Und das Gespräch und die Entscheidungsfindung, die Deckauswahl, also das findet alles vorher statt und wird auch besprochen, um eine gute Sendung zu machen. Also das Ziel ist nicht nur, alle haben Spaß an der Spielrunde, das ist halt auch, in der Regel soll das so sein, damit eben ein cooler Inhalt entsteht, aber es wird auch mit als Faktor drin sein, ist das Deck cool im Stream? Ist die Interaktion gut?
Mhm. Und das wird halt hundertprozentig alles vorher besprochen, aber eben auf Camera.
Genau.
Das wird den Leuten nicht zugänglich gemacht, diese Prozesse.
Genau, das sehen die Spielenden halt selten. Es gibt manchmal Creator, die so Behind-the-Scenes-Features darüber machen, wie sie eigentlich diese Entscheidung treffen und so. Aber ich glaube, das Konsentgespräch vor der Kamera zu sehen, ist auch viel wert. Oder best-of zusammengeschnitten, wenn sie eh schneiden, so etwas.
Ja, oder zumindest, dass man am Anfang nicht nur sagst, ich bin so und so und das ist mein Deck, sondern ich bin so und so, das ist mein Deck und wir haben dieses Deck für mich heute ausgewählt, weil. Mhm. Dass man eben diesen Teil des Vorgesprächs aufarbeitet und irgendwie in so zwei Sätzen einfach einbindet.
Ja.
Nicht nur, was tut mein Deck, sondern warum wurde das ausgewählt und was haben die anderen zu meinem Deck zu sagen? Das wäre vielleicht etwas, was es eben nicht ein, okay, wir machen vor dem, bevor wir spielen, eine halbe Stunde Zusammenschnitt von, wie haben wir Vorgespräche geführt. Oft wird das wahrscheinlich auch im Schriftlichen passiert sein oder so. Dass man schon vorher, schon bevor man überhaupt zusammen ins Gespräch ging, schon mal Dinge vorgeklärt hat und so weiter. Das lässt sich ja schwer dann für einen Stream aufarbeiten. Aber eben sowas zu etablieren, glaube ich, wäre auch sehr interessant einfach für die Leute.
Ja.
Und ja, da muss man einfach Möglichkeiten finden, dass einzubringen auf eine Weise, dass es klar wird, dass es passiert und auch vielleicht Möglichkeiten, wie es passiert ist, also wie man zur Entscheidung gekommen ist, wie die Gespräche aussahen, ohne dass es unglaublich viel Raum einnehmen muss in einem Stream, der zur Unterhaltung gedacht ist und auch so, dass es schön reinpasst.
Ja.
Ich glaube, es ist möglich. So.
Ja, glaube ich auch und ich glaube, man kann es auch in kleineren Räumen tun, also es müssen ja jetzt nicht die Streams sein, wo Rules Committee oder ehemalige Rules Committee Mitglieder vor der Kamera sitzen. Man kann das auch in seinem kleinen eigenen Stream machen. Man kann das auch einfach in Räumen, wo man spielt, eine Konsentkultur etablieren und vorleben. Sei es ein Discord-Server, sei es der Laden vor Ort, einfach da sich Mühe geben, das auch irgendwie präsent zu tun. Und wenn es nur ist, dass man immer mit der Best Practice rangeht und sich einen paar Gedanken und Skript gemacht hat und konkrete Fragen stellen kann, die hoffentlich zu einem guten Spielerlebnis führen und Nachgespräche führen. Sowas. Ich glaube, da ist schon viel möglich. Da passiert auch sicherlich schon viel, weil Leute spielen ja erfolgreich miteinander Commander und finden Decks und Power Level und ihre Spielrunden und so etwas, wo es greift. Aber für die große Community ist es halt noch uneinheitlich und zumindest so den Theoriediskurs anzustoßen und eben für Wizards, in deren Händen es jetzt liegt, ihre Reichweite, weil der Reichweitenvorteil ist halt bei ihnen im Gegensatz zum Wizards Committee nochmal auch zu nutzen, um Kultur vorzuleben, sehe ich hier als Wege, um diese Herausforderung zu managen und die Kultur von Magic insgesamt zu verändern, eben unter der Berücksichtigung von Commander als Leitstern.
Ja. Und ich bin da absolut für, dass das im großen Stil wie auch im kleinen Stil schon schön weiter voranschreitet und eine schöne Konsens- und Gesprächskultur zustande kommt. Auch wenn ich selber nicht sehe in meiner Zukunft, dass ich mit Magic-Spielen noch anfange. Das liegt daran, dass ich nicht noch eine Sammelleidenschaft beginnen möchte nebenbei. Das ist der Hauptgrund für mich, warum ich sowas nicht noch anfangen möchte. Mhm. Wünsche ich jedem, der es spielt, ein schönes Spielerlebnis. Und eine gute Möglichkeit, einfache, niedrige Hürden, um neue Leute zu finden, mit denen man spielen kann.
Ja, und insgesamt finde ich es halt auch immer tatsächlich interessant, auch mal zu gucken, wie Leute gerade drauf sind, mit denen man wenig zu tun hat. Also das sind einfach andere Spiele, was deren Spieldesign-Sachen sind. Ich habe jetzt letztens auch einfach Pokémon-Content geguckt, also vom Computerspiel, um halt zu sehen, wie Leute da dran gehen. Das war auch erhellend.
Ja, und so für ein kleines Mut machen, die Dinge, die Absprachen auch mit dem Stream zu zeigen und dergleichen. Ich gucke auch einiges an Reaktionen und auch Let's Plays. Und da wird öfter mal dann, gerade bei YouTube, so die Vorgespräche oder auch Charaktererstellung in einem PC-Spiel oder so, wird in ein eigenes Video gepackt.
Ja.
Und dann oft dann dran geschrieben, ja, wenn ihr das auch sehen wollt, das ist hier in einem eigenen Video, das haben wir extra gemacht, weil viele wollen das ja gar nicht sehen. Diese Videos haben oft genauso viele, wenn nicht mehr Klicks als die anderen. Das ist für viele Leute extrem interessant, wie diese Vorgespräche ablaufen und wie dieses Basteln abläuft.
Ja, und es gibt ja auch durchaus Deckbau-Content bei Magic.
Ja.
Und entsprechend, ich glaube, da ist auch noch einfach Raum, um über Magic-Content zu reden, sind wir natürlich bei weitem nicht die beste Anlaufstelle.
Ich zumindest.
Nee, genau, aber es gibt da halt durchaus auch einfach gute, verschiedenste Sachen, die ja in der großen Internetwelt unterwegs sind. Commander at Home ist erwähnenswert. Da ist Olivia Gabbert-Hicks drin. Das ist eine ehemalige Rules Committee-Person und wirklich eine Vorläuferin des ganzen Stream-Commander-Dings. Also die ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für, was denkt sich das Rules Committee, wenn das spielt, anzusehen. In verschiedenen Formaten. In Deutschland gibt es mit dem Commander Kompass einen Podcast auf jeden Fall. Es gibt auch noch weit andere, aber da war ich mal zu Gast, deswegen nenne ich die jetzt mal als Beispiel. Und es sind auch einfach viele Queers und People of Color in Magic unterwegs. Ich möchte einmal Shivam Barth nennen. Der hat mit Casual Magic schon einen sehr langlebigen Podcast und war auch im Commander Rules Committee drin. Also der ist jemand, der das Nicht-Kompetitive wirklich verinnerlicht hat. Der führt Interviews mit verschiedenen Leuten. Da kann man auch einfach Perspektiven lernen. Aber auch Leute wie Vax Matrix, Transfrau, die mit Pod Ad Hoc einen eigenen Podcast hat, aber auch insgesamt auf Blue Sky super viel Magic-Content macht. Oder Tolarian Community College, da ist der sogenannte Professor, der Host, aber der lädt halt Leute ein und macht sowas wie Geld für Trans-Lifeline sammeln oder Menschen bei sich mit einladen, die mitspielen, die Girl Dick Energy als ihr Online-Handle haben. Und das steht dann da einfach drunter unter dem Namen und es wird nicht weiter sozusagen darauf eingegangen. Aber eben dieses Normalisieren von einer großen und auch queeren Community ist, auch wenn Hasbro sich da nicht sehr unterstützend gezeigt hat an vielen Stellen, auch ein großes Ding in Magic. Also es ist kein Hobby, das nur für die weißen Jungs ist.
Auch wenn die das in den 90ern so behauptet haben. Also die Jungs.
Ja, genau. Wenn ihr Behauptungen aufstellen wollt oder uns in irgendeiner Form Feedback geben wollt, bitte nicht auf dem Level, wie es das Rules Committee erhalten hat. Wir haben euch keine Karten weggenommen. Dann könnt ihr uns schreiben. Nerd ist ihr Hobby. @gmail.com ist eine E-Mail-Adresse. Wir sind natürlich auch über verschiedenste soziale Medien erreichbar. Andererseits wird die Anzahl auch geringer. The list of our allies grows thin. So dass ich erstmal Discord erwähnen möchte. Ich möchte FetLife erwähnen. Ich möchte Mastodon erwähnen. Ich möchte auch Blue Sky erwähnen. Und ich glaube, Facebook lassen wir in Zukunft.
Ja, gerne.
Genau. Damit ist auch das verkündet. Ihr könnt weiterhin auf den Podcast folgen, direkt kommentieren. Ihr könnt in Podcatchern uns abonnieren und einen Hochdaumen, eine Sternewertung oder ein Review dalassen. All das hilft, den Ausgleich zu finden für wegfallende Social-Media-Plattformen. Und ihr könnt über uns reden bei der nächsten Partie Magic oder bei sonstigen Gelegenheiten. Und ja, persönliche Empfehlungen geben. Wir haben ja gerade für die Magic-Community schon einen Abriss gegeben. Hast du noch irgendeinen Shoutout, den du separat davon geben möchtest?
Definitiv einen, der uns beide angeht. Demnächst erscheint zum Gratis-Rollenspieltag. An dieser Stelle Werbung für den Gratis-Rollenspieltag. Es gibt in ganz vielen Veranstaltungsstätten Rollenspiel- oder Spielläden oder Comicläden allgemein demnächst die Möglichkeit, gratis Rollenspiele zu spielen, Dinge abzugreifen, Packs zu bekommen, wo Sachen drin sind. Und dort ist unter anderem der Catcrawl drin, den Jasmin mitgeschrieben hat.
Ja, zusammen mit Andrea Rick von Plot Bunny Games, mittlerweile schon liebgewonnene Tradition. Wir haben ein Spiel gemacht, wo man eine Katze spielt, die eine neue Wohnung erkundet und das Ganze läuft mit Hilfe einer Karte und rotierenden Erzählrechten. Also alles mal die Katze und alle beschreiben mal, was deren Handlung in der Umgebung so anrichtet und was sie so vorfindet. Und das ist ja ein sehr erbauliches Casual-Spiel, wo man eben unterhaltsame Katzendinge machen kann. Und ich freue mich sehr drauf. Und die Community von Plot Bunny Games hat auch fleißig mitillustriert in dem Spiel.
Deswegen sagte ich unser beider, denn es befindet sich auch eine Illustration von mir in diesem Spiel. Also jetzt die Gelegenheit von euch, meine gar nicht mal so guten Zeichenkünste zu bewerten.
Ja, ihr könnt wenn es soweit ist, raten, welche der Illus von uns sind und uns das schreiben. Außerdem bin ich veröffentlicht worden, mal wieder, nämlich in den Monster Hearts Kulissen. Das sind vorgefertigte Settings für Monster Hearts, bei denen ja ihr schon eine kleine Stadt bekommt, Mysterien, die dort sind, vorgefertigte Ideen für Figuren, sodass ihr noch schneller losspielen könnt und das Worldbuilding ja euch etwas erleichtert wird. Ich habe da eine kleine Stadt im ehemaligen Zonenrandgebiet im Harz gestaltet, weit ab von allem, und ihr könnt euch dort auf ländliche Tristesse mit Teenagern, die auch Monster sind, einlassen, aber es gibt dort auch vom Pfadfinderinnenlager zur religiösen Fanatiker-Community verschiedenste Ideen, in denen ihr eure Monster-Arts setzen könnt, ist bei System Matters erschienen. Außerdem wurde Fräulein Bernburgs Pensionat bei Carabas Crafts gestreamt. Da war ich auch als Vertrauensschülerin dabei und habe das Spiel angeleitet. Es ist ein weihnachtliches Setting in den verschneiten Schweizer Bergen. Und ich fand es sehr sehenswert, deswegen hier nochmal die Empfehlung dafür.
Tab, erzeuge X11 rote Goblin-Kreaturen-Spielsteine. Wobei X gleich der Anzahl an Goblins ist, die du kontrollierst. Und willkommen in deinem neuen Leben.